Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zu unserem Duell am Dienstag mit Sebastian von Mehner und Gerald Gross.
Servus Niki.
Gibt wieder einiges, worüber wir diskutieren werden am heutigen Abend. Wir starten aber ganz aktuell mit der Regierungsklausur. Die Regierung ist, manche sagen vielleicht später aber doch, aber immerhin draufgekommen, dass es um unsere Wirtschaft derzeit nicht besonders rosig bestellt ist. Hat sich heute sogar die beiden Wirtschaftsforscher Fellner, Meyer und Bonin dazugeholt, um eine Industrie- und Wirtschaftsstandortstrategie zu erarbeiten. Wie siehst du das? Kann das was bringen? Beziehungsweise ist es nicht schon 5 nach 12 in diesem Fall, statt 5 vor 12?
Ja, sicher, aber was soll man tun? Also es ist halt passiert, was
sterben
passiert
lassen,
ist und deswegen, nein, das ist wahrscheinlich der FPÖ-Ansatz, aber den finde ich nicht gut. Also sterben lassen ist nie eine Option, sondern was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen entscheidende Impulse setzen. Also wir werden darüber nachher noch sprechen, was in Deutschland passiert, was auch in anderen Ländern passiert. Ich glaube, auch Österreich braucht jetzt nicht in erster Linie ein Sparpaket, sondern ein Investitionspaket. Wir sehen, dass wir ganz, ganz viel Geld im Umlauf haben, Stichwort Ukraine und Rüstungsindustrie, aber dass nichts davon oder sehr wenig davon in Österreich oder Europa bleibt. Den Großteil von dem Geld, das jetzt investiert wird, das ist unser Steuergeld, fließt über den Atlantik in die USA und sorgt dort für einen wirtschaftlichen Aufschwung, während wir bei uns hören, dass wir ein Sparpaket schnüren sollen. Ich meine, das ist ein schlechter Witz. Und deswegen glaube ich, wir brauchen Investitionen. Es ist immer so, es gibt zwei Denkschulen. Es gibt die einen, die sagen, bei einer hohen Verschuldung und in einer Wirtschaftskrise muss man sparen. Es gibt die anderen, die sagen, man muss investieren. Ich bin der Meinung, man muss investieren. Und ich glaube, es gibt genug Investitionsbedarf, zum Beispiel in der Infrastruktur, zum Beispiel in der Rüstung, aber auch im Bildungsbereich und in vielen anderen Bereichen. Daher bin ich der Meinung, diese Regierung sollte nicht nur darauf achten, dass gewisse Bereiche konsolidiert werden. Das ist grundsätzlich gut. In manchen Bereichen zu sparen, finde ich gut. Zum Beispiel bei der Parteienförderung. Wenn ich lese von der FPÖ in Wien, das sind die Asylmillionen, dann denke ich mir immer, das sind die FPÖ-Millionen, weil was die an Clubförderung jetzt dazu bekommen haben seit der letzten Wahl, ist mir auch nicht mehr wurscht. Also dort könnte man gerne sparen, aber wenn es um die Wirtschaft geht, und damit meine ich vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, ich meine die Einpersonenunternehmen, dort muss man wirklich für Entlastung sorgen. Im Regierungsprogramm ist einiges angekündigt worden, zum Beispiel, dass die Pauschalsätze raufgesetzt werden, zum Beispiel, dass die Luxustangenten erhöht werden. Das sind eine Reihe von Maßnahmen, die tatsächlich in der gelebten wirtschaftlichen Praxis von Kleinunternehmen zu einer Entlastung führen. Aber die großen Würfe...
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, natürlich.
Belegpflicht unter 35 Euro abschaffen ist nett,
genau.
Aber den Wirtschaftsstandort werden wir damit nicht retten.
Da hast du vollkommen recht. Das ist genau der entscheidende Punkt. Also es gibt viele kleine, nette Maßnahmen, die im Alltag schon dazu beitragen, dass manche Leute sagen, also mit dieser überbordenden Bürokratie tue ich mir das Unternehmertum gar nicht mehr an. Also das ist wichtig. Aber richtigerweise, es braucht Impulse. Und große Impulse brauchen große Summen, brauchen große Strukturreformen. Und die sind bislang noch nicht da gewesen. Also bis jetzt haben wir nichts gehört, was da die Regierung machen möchte. Und ich bin daher gespannt, ob und welches Wirtschaftspaket diesbezüglich geschnürt wird. Aber ich bin grundsätzlich mal hoffnungsfroh, weil das, was die Regierung in den letzten 2 Wochen gezeigt hat, nicht nur die Beschlüsse, die im Nationalrat gefällt wurden, sondern auch die Art des Umgangs miteinander, ist eine, die sich wohltuend abhebt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, von Menschen wie dem Herrn Stocker, den ich persönlich kaum kenne, halt von Begegnungen im Studio und so weiter, bin ich positiv überrascht. Und ich glaube, das ist genau der Stil, den wir jetzt in Österreich brauchen. Dialog, Pragmatismus und Schritt für Schritt jetzt für die Menschen arbeiten.
Nein, das haben wir ja die letzten 6 Jahre schon gehabt, Herr Dr. Bornmeiner. Sie haben ja gesagt, lasst Karl Nehammer und Werner Kogler arbeiten, lasst die ÖVP arbeiten. Ich würde die Regie bitten, auch immer das suffisante Lächeln des Herrn Bornmeiner ein bisschen einzuspielen, damit der Zuseher sich auch ein Bild machen kann, wie Sie sich auch adapt fühlen an Ihrer eigenen Prognose da herinnen. Herr Dr. Bornmeiner, in Zahlen gegossen, Zahlen lügen nicht. 6.550 Betriebspleiten im Jahr 2024. Für 2025 werden 6.700 Betriebspleiten prognostiziert und auch 2026 ca. 6.500 Unternehmenspleiten. Binnen weniger Jahre, binnen 3 Jahre, verlieren wir in Österreich knapp 20.000 Unternehmen. 20.000 Unternehmen mit durchschnittlich 5 Mitarbeiter. Die Arbeitslosigkeit liegt jetzt bei bald 500.000. Sie rattert dorthin. Die Exporte brechen um 9,9% ein. Und wir haben eine Situation, dass gerade der Handel, die Baubranche und die Dienstleistungen am meisten darunter leiden. Sie reden von atypischer Finanzierung. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Atypisch wäre jetzt, dass die Bundesregierung den Menschen in Wahrheit Geld in die Hand gibt oder sie nicht weiter belastet, damit der Konsum in unserem Land wieder anspringt. Jetzt wissen wir, dass ausgerechnet die Pensionistinnen und Pensionisten unseres Landes in Wahrheit sehr viel konsumieren, für ihre Enkel, für ihre Kinder, für sich selbst etc. Den Pensionistinnen und Pensionisten nimmt ihre Regierung 400 Euro pro Kopf im Jahr an Sozialversicherungsbeiträgen weg, damit man die Schuldenpolitik von Rot und Schwarz im Sozialversicherungsbereich in irgendeiner Form tilgt. Das heißt, gerade das atypische Agieren, nämlich hineinzuagieren und den Konsum wieder anzukurbeln, das tut die Regierung nicht. Die Industriellenvereinigung hat erklärt, sie geht jetzt zur ÖVP auf Konfrontation in Opposition. Dasselbe muss jetzt in Wahrheit die Wirtschaftskammer machen, weil 10% Minus für den Wirtschaftsbund ist in Wahrheit desaströs und 25% Wählerbeteiligung bei der Wirtschaftskammerwahl sprechen eine eindeutige Sprache, dass sich 75% der österreichischen Unternehmer von diesen Kammerfunktionären und Günstlingen endgültig verabschiedet haben, weil sie nichts mehr davon haben. Herr Dr. Bornmänner, seit 10 Jahren bin ich Wirtschaftskammermitglied. Wissen Sie, was die einzige Kontaktaufnahme dieser Wirtschaftskammer war? Ein Brief, ob ich die 10-Jahres-Urkunde annehme für 10 Jahre Kammermitgliedschaft. Das können Sie sich auf den Hintern picken, der Herr Mara von mir, mein Brief, oder Sie seinen dicken Popo auswischen. Aber dass ich eine Zwangsmitgliedschaft dafür zahlen muss, damit ich von dem eine schöne Urkunde bekomme, das ist eine Frotzelei und so geht es dem gesamten österreichischen Wirtschaftsstandort. Diese Regierung fährt gerade Österreich an die Wand. Wirtschaft, und das haben wir vorige Woche besprochen, Wirtschaft hat sehr viel mit Psychologie etwas zu tun. Die Wirtschaft sprengt nicht an. Sie trübt sich noch mehr ein. Warum? Weil die Regierung in ihrem Regierungsprogramm keinerlei Akzente für die Wirtschaft gesetzt hat. Keinerlei Investitionen. Die Lohnnebenkosten sind so hoch wie nie. Die Lohnstückkosten haben sich vervierfacht. Wir sind nicht mehr exportfähig. So, und das ist das Hauptproblem dieser Regierung.
Okay, also wenn Sie sagen, wir sind nicht mehr exportfähig und wir gleichzeitig 6 von 10 Euro, die in dieser Volkswirtschaft erwirtschaftet werden, durch den Export erwirtschaftet werden, dann muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, gute Nacht bei diesen Weltuntergangsprognosen. Sie haben recht, Insolvenzen, 6.000 ist auch viel im Vergleich zu 2023, aber im europäischen Vergleich und vor allem im globalen Vergleich ist er Lärcherl. Wenn man sich anschaut, dort wo Ihre Freunde regieren, lieber Herr Groß, Italien, 17% Zunahme an Unternehmenspleiten. Mhm. Russland 24%, da kracht alles gerade. Mhm. Aber sogar die USA 11% Unternehmenspleiten.
Und wie viel hat Österreich?
6%.
22%.
6%. Nein, es sind 22%. Im Vergleich zu 2023. Sie müssen 24 Artikel richtig lesen. Im Vergleich zum
Vorjahr. Rückblickend gab es im vergangenen Jahr in Österreich 6.550 ja. Unternehmensinsolvenzen, ein Plus von 22% gegenüber 23.
Genau, gegenüber
22%.
So. Also.
Italien hat weniger Unternehmensinsolvenzen?
Nein.
Ungarn nur mehr 4%, einen Anstieg von 4%. Die gesamte Eurozone hat weniger Plus als Österreich. Was wollen Sie mir jetzt erklären? Prozent rechnen? Dafür haben wir Sie auf die Uni geschickt. Ja. Dafür haben Ihre Eltern was zahlen müssen, damit Sie den ganzen Tag abgefordert werden, dass Sie einfache Prozentrechnungen
nicht einmal mehr beherrschen.
Herr Dr. Bornmänner, okay.
Also bitte. Lesen Sie den Artikel gescheit.
Nein, aber vielleicht kann er uns...
Also im Endeffekt... Die 22% sind der Anstieg von 23 auf 24 und du sprichst vom Anstieg 25 auf 24.
Ganz genau. Und wir reden von aktuellen Zahlen, Herr Groß, und Sie leben wie
in der Vergangenheit. Wir haben erst März 2025.
Ja, aber es gibt sowas, entschuldigen Sie, es gibt sowas wie Quartalsvergleiche und es gibt sowas wie Monatsvergleiche. Und die aktuelle Prognose, das ist das, warum Sie Wirtschaft nicht verstanden haben. Ich erkläre es Ihnen. Das nennt man eine sogenannte rollierende Planung. Ja. Rollierende Planung bedeutet, dass Wirtschaftswissenschaftler, und das sind genau die Leute, die jetzt Bonin und Felbermayr mit der Regierung zusammensitzen, Gott sei Dank irgendwelche Hexenmeister wie Sie, die von der Ökonomie keine Ahnung haben und in der Vergangenheit leben, die schauen sich an, wie entwickeln sich die Zahlen aktuell, weil die Wirtschaft wahnsinnig sensibel ist. Und gerade in einer Zeit, wo wir wissen, dass 1-2% des BIP-Wachstum darauf zurückzuführen sind, dass Donald Trump und seine geisteskranken Berater im Weißen Haus Zölle und neue Steuern auf Importe, vor allem auch aus Österreich und aus der Europäischen Union draufschlagen, das wird unsere Wirtschaft wirklich in die Knie zwingen.
Dr. Bornmänner, kurze Frage. Warum vergleichen Sie Österreich 24-25 und setzen das in einen Vergleich mit Deutschland, Tschechien Und Italien in den Vergleich 23-24 ist das Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Also in dem Zeitraum, nur um es noch einmal zu präzisieren, in dem Zeitraum, wo Österreich ein Plus von 22% Betriebspleiten erwirtschaftet hat, hat Italien ein Plus
das stimmt
von 17%.
Nicht. Lesen Sie den
und jetzt kommt der Überhammer. Und Tschechien nur von 5%. Also was macht Tschechien besser als Österreich?
Es ist wirklich furchtbar.
Beschweren Sie sich bei der OE24-Redaktion. Beschweren Sie sich bei der Aussendung des Wirtschaftsinstituts. Gutes Akredia, ja, Vorständin Gudrun Meierschild.
Ja, ja, okay. Bitte. Aber ich nachher.
Jetzt gilt die Quellenangabe auch nicht.
Ich empfehle Ihnen.
Wo nehmen Sie
OE24.at
wirtschaftspolitische.
Wurscht. Ich habe Ausbildung im
Papa Wanga.
Ja, ja. Nein, im Gegensatz zu Ihnen.
War das Ihr Professorin? War das Ihr Professorin?
Papa Wanga.
Hat das geprüft?
Aber im Zweifel sollte man erst einmal versuchen, ruhig zu bleiben und nicht so viele cholerische Anfälle bekommen.
Aber kommen wir nochmal zum Kern.
Stark rückläufig sollen die Insolvenzen laut Prognosen Ungarns -23%. -23%.
Wie kaputt ist unsere Wirtschaft? Ist unsere Wirtschaft abgesandelt, wie es ja vor langer Zeit einmal Christoph Leitl gesagt und davor gewarnt hat? Ist das eingetreten mittlerweile?
Ich höre die ganze Zeit von denen, wie sie es gerade brauchen, dass unser Bildungssystem kaputt ist, dass unser Gesundheitssystem kaputt ist, dass unsere Wirtschaft kaputt ist. Alles ist kaputt. Und diesen Hysterismus, diesen Alarmismus, dieses Schlechtreden, dieses alle Leistungen, die unsere Menschen, weil das sind ja Menschen, die Leistungen erbringen. Man kann ja nicht sagen, das ist alles kaputt, wenn man gleichzeitig weiß, wie sich die Menschen im Bildungs-, im Gesundheitsbereich, aber auch im Tourismus zum Beispiel die Hacken abbrennen. Da wird großartige Arbeit geleistet und natürlich ist unsere Wirtschaft nicht kaputt. Österreich gehört immer noch zu den reichsten Ländern. Österreich gehört immer noch zu den Ländern, die eine florierende Wirtschaft haben. Deswegen haben wir ja auch ein relativ hohes Wohlstandsniveau in Österreich. Deswegen haben wir ja auch ein so relativ gutes Gesundheitssystem, wie sogar Herbert Kickl in Aussendungen sagt, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Also es ist nicht alles schlecht. Aber natürlich, wenn eine Partei auf dem Rücken der Menschen, auf dem Rücken der Steuerzahler, aber auch der Beschäftigten Politik machen möchte und Kleingeld wechseln möchte, dann sagst du, dass alles brennt. Das ist in dem Fall, ich rede mit dem FPÖler da drüben, also natürlich meine ich die FPÖ. Ich mag das nicht, weil wir haben darüber gesprochen, es geht um Psychologie. Wirtschaft ist Psychologie. Wirtschaft und Psychologie heißt aber auch, dass man an das Gute glauben muss und dass man ein bisschen Hoffnung in sich tragen muss. Wenn wir jeden Tag aufstehen mit dem gesellschaftlichen und Weltbild, das Sie in sich tragen, nämlich dass alles brennt, dass wir auf der Straße alle abgestochen werden, dass wir im Krankenhaus tot am Gang liegen müssen, dass unsere Alten nicht versorgt werden in den Pflegeheimen und so weiter, dann ist genau die Welt, die Sie erreicht haben. Nein, ich bin nicht fertig.
Ach so, ja.
Ich wurde gefragt,
das hat Sie aber schon sehr fertig angehört.
Nein, keine Sorge. Was bei Ihnen fertig ankommt,
also ist die Wirtschaft abgesandelt.
Nein, die Wirtschaft ist überhaupt nicht abgesandelt. Wir haben hervorragende Unternehmen in Österreich und wir haben vor allem einen ganz, ganz starken Mittelstand in Österreich. Wenn wir uns anschauen, was für Horrormeldungen wir in Bezug auf Unternehmen hören, dann sind das meistens Großkonzerne, multinationale Konzerne, die einen sogenannten Gewinneinbruch vermelden, wo am Schluss, wenn man es genauer liest, sieht, na, die haben halt nicht mehr 11 Milliarden Gewinn, sondern nur noch 7 Milliarden Gewinn. Und die superreichen Eigentümer bekommen trotzdem die höchste Dividende aller Zeiten ausgezahlt. Also man muss schon ein bisschen differenzieren zwischen dem Alarmgeschrei, das manche in die Öffentlichkeit hauen, auch aus parteipolitischen Gründen, und dem, wie es den Menschen wirklich geht. Und nein, Österreich ist nicht abgesandelt, Österreich brennt nicht und wir werden nicht
alle sterben. Herr Dr. Bornmänner, ich bin ja derselben Meinung wie Sie.
Ach so?
Am Ende bleiben nur Glaube, Liebe und Hoffnung. Wirklich. Na, bin ich wirklich derselben Meinung. Nein, in dem Fall Neues Testament. Schauen Sie.
Nein.
Nur das Problem ist, wenn Sie glauben, dass Sie mit homöopathischen Notfalltropfen von Bachblüten oder mit Weihrauchkapseln oder überhaupt mit einer Gratisverteilung der Bibel in Österreich die Wirtschaft wieder antreiben werden, weil Sie jetzt neuerdings der Wirtschaft erklären, in alter Leopold-Fiegel-Manier, glaubt an dieses Österreich, glaubt an
heißt
dieses
jetzt
Österreich.
Leopold oder Josef?
Dann sage ich Ihnen, fragen Sie den Josef und den Leopold gleichzeitig. Okay. Dann sage ich
aber Herr eines, weiß nicht,
wenn wir das glauben, dass wir über diese Gesellschafts-, Wirtschafts-, sozialpolitische, außenpolitische, sicherheitspolitische Tragödien in Österreich uns hinwegschwindeln können, dass wir sagen, es ist alles in Ordnung und wir begegnen 500.000 Arbeitslosen und sagen, ist alles kein Problem, ihr seid alles in Ordnung, wir haben euch einberechnet. Wir begegnen 6.500 Unternehmenspleiten, nein, das sind keine Konzerne, das sind Traditionsgasthäuser. Wissen Sie, wie lange diese Traditionsgasthäuser bestehen? Seit 250 Jahren, seit 300 Jahren. Die napoleonischen Kriege haben sie überstanden, die Nazis haben sie überstanden,
aber
der Monarchie haben sie überstanden,
den
Zusammenbruch.
Einbruch der Monarchie haben sie überstanden, aber diese Bundesregierung überstehen sie nicht mehr mit ihrer Corona-Politik zuerst und jetzt mit ihrer Wirtschaftspolitik und die Bäcker und die Fleischer. Ja, alle die, die die letzten fünf Jahre ihren Betrieb aufgemusten, weil sie durch die Regierung an die Wand gedrängt worden sind. Und jetzt geht man her und nimmt genau diesen Handels- und Dienstleistungsbranchen einen großen Bereich, nämlich die Konsumenten, die Pensionisten, indem man die Pensionisten mit 400 Euro bestraft, indem man die Pendler bestraft, indem man selbst die Raucher zum Bestrafen anfängt. Aber dann, wenn es um die große Karotte geht, die man dem Esel vor die Nase hängt, wird schon wieder. Glaubt an dieses Österreich, dann glaubt man, der Esel rennt weiter. Schön treten den Esel immer, damit er ja weiterhin Steuern zahlt. Herr Dr. Bornmeiner, kein einziger Politiker hat Österreich zu dem gemacht, was es ist, sondern es sind Menschen gewesen, die 50% ihres Lohnes, ihres Einkommens jedes Monat, 4 Millionen Menschen andrucken müssen für einen Staat, der mit unserem Geld nicht mehr umgehen kann. Koste es, was es wolle. 100 Milliarden Euro Schulden allein mit der Corona-Politik. Und jetzt dann draufkommen, dass sie nicht einmal wissen, wie viel Defizit sie haben, ist ja noch besser. Von gestern auf heute ist das Defizit schon wieder um 2 Milliarden gestiegen. Ich weiß nicht, was hat der Stocker unterm Hintern nachgeschaut? Hat den nächsten Schuldschein gefunden? Die gehören einmal ausbeitelt, verkehrt aufgehängt, ausbeitelt. Wie viele Schuldscheine du aus dem Finanzminister noch alles ausreichen? Jeden Tag 2 Milliarden mehr. Jetzt sagen Wirtschaftsforscher, wir werden bis 2029 25 Milliarden Defizit einsparen müssen. Sie wissen, was das bedeutet? Und die gleichen Wirtschaftsforscher sagen, wir werden direkt in das Defizit verfahren rennen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ein Anstieg Ihrer Kreditzinsen, seiner Kreditzinsen, wenn er welche hat, und meiner Kreditzinsen. Ich habe einen Kredit für mein Haus. Natürlich habe ich einen Kredit. So, das heißt, ich werde nicht mehr 4% zahlen oder 3%, sondern 8% oder 10% plötzlich zahlen. So, wir haben mittlerweile einen Schuldenstand, wo der Staatsschuldenhaushalt mittlerweile nur mehr zur Zinsentilgung da ist, aber nicht zum Schulden zurückzahlen.
Zinsen für die Bundesanleihen und nicht für die privaten.
Naja, was glaubst du, was passieren wird? Es werden die privaten Zinsen auch steigen. Das ist keine Raketenwissenschaft.
Sie haben keinen Fixzinskredit?
In dem einen Fall habe ich einen Fixzinskredit beim Haus und in dem anderen Fall habe ich einen
Variablen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück. Dann reden wir mal über den Bundeskanzler. Christian Stocker ist jetzt schon mehrfach genannt worden.
Kurze Werbepause. Mit Eigenkapital Kommunisten.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. War schon recht hitzig in der ersten Runde mit Sebastian Bornmeiner und Gerald Groß. Schauen wir mal, ob die zweite Runde etwas sachlicher wird. Wir versuchen es einmal zum Start. Und zwar starten wir mit dem Bundeskanzler Christian Stocker. 14 Tage ist er im Amt. Wie ist dein Eindruck nach den ersten 14 Tagen? Ist es ein positiver? Fällt er für dich positiv aus oder hättest du dir mehr erwartet?
Nein, also in 14 Tagen seine Bilanz zu ziehen, kann man in Wirklichkeit nur über die Art und Weise, wie er kommuniziert und die Art und Weise, wie er auch diese Regierung koordiniert. Und das funktioniert offenbar hervorragend. Also ich merke, dass Christian Stocker, man sieht es ja auch schon in den Umfragen, in den Persönlichkeitswerten, dass er zulegt. Und zwar zu Recht, meiner Meinung nach, weil er halt eine unaufgeregte Art hat. Und das ist das, was ich so wohltuend finde jetzt gerade. Wir haben natürlich immer noch die Hysteriker, die Blauen, die uns jeden Tag ausrichten, aus TV-Studios oder aus dem Parlament heraus, dass die Welt untergehen wird. Dass wir alle sterben werden, dass wir alle umgebracht werden und dass sowieso alles schrecklich ist. Und auf der anderen Seite haben wir zum Glück auch Menschen, die in der Zwischenzeit arbeiten gehen, die ihre Arbeit machen, für die sie von uns bezahlt wird, und die sie unaufgeregt machen. Und ich erwarte mir von einer Bundesregierung, gerade in der jetzigen Situation, wo wir mit so vielen Krisen und so vielen Umbrüchen konfrontiert sind, im In- wie im Ausland, dass sie mit ruhiger Hand gut reflektiert und gut nachdenkend einen Schritt nach dem anderen setzen. Und dafür steht Christian Stocker, der 64-jährige Wiener Neustädter. Da machen sich manche drüber lustig und sagen, das ist ein Opa aus der Provinz. Ich muss ehrlicherweise sagen, mir ist ein Opa aus der Provinz lieber als ein Rechtsextremer. Also der glaubt, er kann unseren Staat kaputt machen. Ja, natürlich. Natürlich finde ich es wohltuend, wenn ich eine, weißt du, es geht um Kalkulierbarkeit. Christian Stocker ist jemand, da wissen wir ziemlich genau, was wir bekommen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist kalkulierbar. Wir wissen jedenfalls, der wird nicht morgen den Geheimdienst stürmen und damit zerstören. Wir wissen jedenfalls nicht, dass sein Büroleiter nicht irgendwelchen rechtsextremen Hauptwohnsitz Waffen dort gelagert werden. Also diese Überraschungen, die wir immer und immer wieder haben in gewissen Kreisen, die haben wir bei ihm nicht. Und ich finde das gerade jetzt, wo wir es auch mit einem Donald Trump zu tun haben, der völlig geisteskrank ist und von dem ich höre, dass die FPÖ jetzt enger mit ihm zusammenarbeiten möchte, da bin ich doch dankbar dafür, dass wir jetzt einen Christian Stocker dort haben, einen Andreas Babler und eine Beate Meindl-Reisinger, die offensichtlich komplett unaufgeregt einfach Regierungsarbeit machen und nicht die Leute gegeneinander ausspielen. Und dass das für, bei ihnen für Lachanfälle sorgt, mag sein, aber ich glaube, ganz viele Menschen in Österreich sind dankbar dafür, dass der Herbert Kickl noch einmal verhindert werden konnte.
Ich
prognostiziere Ihnen, dass der Sinkflug der FPÖ in den Umfragen, den wir gerade erleben, von 38 sind wir inzwischen nur noch bei 32.
Ja, ja.
Das geht ganz, ganz schnell, Herr Kost.
Natürlich.
Und Sie werden sehen, was wir in ein paar Wochen für ein Ergebnis haben werden. Dann werden Sie wieder die ganzen Österreicher als offene Psychiatrie bezeichnen können, aber die Leute sind nicht so dumm, wie Sie glauben.
Aber Sie sind auch nicht so blöd, wie Sie glauben. Herr Dr. Bornmänner, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht. Dieser Herr Stocker und dieser Herr Babler und die Frau Meindl-Reisinger in Kombi, das sollte man in der Österreich-Tourismuswerbung schalten, und zwar international. Das ist sensationell.
Besser als
eigentlich,
Herbst,
sollte man, eigentlich sollte man die drei Faschingspopperln, wie die drei Affen, nichts hören, nichts sehen und nichts reden, sollte man auf jedes Hotel picken und vor jedem Tourismusort, dann machen wir unsere Tourismuswirtschaft auch noch endgültig hin. So, das ist die Lachnummer der Weltgeschichte. Aber das nur zur Einleitung. Herr Dr. Bornmänner, was ist die ursprüngliche Aufgabe eines Bundeskanzlers? Die ursprüngliche Aufgabe eines Bundeskanzlers ist es, eine Politik zu bewerkstelligen und zu beaufsichtigen, die in Österreich Arbeitnehmer in Beschäftigung bringt. Die Aufgabe ist es, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen wieder Betriebe gründen, dass Talente gefördert werden, dass der Konsum ansteigt. Die ursprüngliche Aufgabe ist es, dass die Preise, wie zum Beispiel Strom, Energie, Gaspreise, sowohl für Endabnehmer im privaten Bereich als auch für die Gewerbebetriebe, für die Industriebetriebe gering gehalten werden. Die Aufgabe eines Bundeskanzlers ist es, eine Politik zu entwickeln, dass wir in Österreich keine Unterwanderung haben wie in Wien, wo jeden Tag in den Chronikseiten der Tageszeitungen von Messerstechereien zu lesen ist und von gewalttätigen Übergriffen von Menschen, die in unserem Land in Wahrheit nichts verloren haben. Die Aufgabe eines Bundeskanzlers ist es, einen Ausgleich unter allen zu schaffen und es nicht zuzulassen, dass in Österreich ein Leistungsträger nur 1.400 Euro bekommt, netto, und eine Asylbewerberfamilie in Wien beim Herrn Ludwig 4.700 Euro. Wissen Sie, was das erste Antrittsinterview des Herrn Stockers von gestern war auf die Frage, was ist Ihr persönliches Ziel in dieser Koalition? Ich zitiere Christian Stocker. Zu zeigen, dass es gute 5 Jahre für Österreich ohne Herbert Kickl geben kann. Das ist die Antwort, das ist das Regierungsprogramm eines österreichischen Bundeskanzlers. Nicht, dass er die Umwelt sanieren will, nicht, dass er Menschen in Beschäftigung bringen will, Menschen schützen will, das Bundesheer vielleicht besser ausrüsten will, Menschen in dem Land helfen will, sich verewigen will, Visionen zu entwickeln. Sein einziges Ziel, was ist das persönliche Ziel in dieser Koalition, dass es 5 Jahre, gute Jahre ohne Herbert Kickl geben kann. Das heißt, der Hauptursprung, die Hauptarchitektur, der Inhalt dieser Regierung ist es, Herbert Kickl und die FPÖ zu verhindern. Und ich sage es heute einmal mehr und ich wiederhole mich, das ist für ein Regierungsprogramm, das Österreich in die Zukunft bringen will, einfach zu wenig, indirekt zum Ausdruck zu bringen, ich will die Demokratie verhindern, weil die hat Herbert Kickl auf Platz 1 gestellt. Und Herr Dr. Bornmänner, Sie sagen, wir haben so vielfältige Krisen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber diese vielfältigen Krisen hat die Regierung ausgelöst. Also. Das heißt, diese Krisen sind nicht vom lieben Gott
gesandt. Hat
die liebe Gott hat nicht die liebe Gott hat nicht gesagt, ich bestrafe jetzt Österreich. Ja. In Ungarn gehen die Betriebspleiten um -25% zurück. In Österreich steigen sie um 22%. Ich bestrafe jetzt Österreich. So ein schlechtes Volk. Und der Zorn des Zeus wird den Stephans auftreiben. Das hat sich nicht so abgespielt. Wir haben die größten Idioten im Kanzleramt sitzen und in den Ministerien. Die machen seit 6 Jahren nichts anderes, als jeden Tag Österreich zu zerstören. Das heißt, die Regierung ist nicht die Lösung dieser Probleme. Die Regierung ist die Krise.
Ja, ja.
Die müssen wir weiterbringen.
Ja, ja. Also die Regierung hat die Ukraine angegriffen, die Ukraine hat den Gazastreifen verstehe alles, die österreichische Regierung. Wahlweise die letzte, die aktuelle, vollkommen wurscht, weil die Regierung. Ich muss Ihnen leider sagen, Herr Gross, Sie sind selber schuld. Sie und Ihre Freunde sind selber schuld, dass Sie nicht jetzt in der Regierung sitzen, weil Sie es nicht geschafft haben, sich zu einigen. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum Sie sich nicht einigen können. Wenn man derart geschichtsvergessen ist, dass man in einer schriftlichen Aussendung von Josef Figl schreibt, als Bundesparteiobmann, als Clubobmann der Freiheitlichen Partei, als Volkskanzler nicht einmal weiß, wer Leopold Figl war offensichtlich. Das ist schon ziemlich geschichtsvergessen. Wenn man gleichzeitig eine Achse stärken möchte über Tesa vulgo NATO vulgo Champagner Harry mit den Republikanern, gerade jetzt, wo wir sehen, dass der Donald Trump die europäische und damit auch die österreichische Wirtschaft massiv schwächen möchte, in der Zeit einen Freundschaftsvertrag vielleicht auch noch schließen wollen mit den Republikanern, wie man es mit Putin gemacht hat, woran man sich da nicht mehr erinnern wollte. Wenn ich sehe, dass wir in Wien einen Schmutzkübel, einen untergriffigen Wahlkampf, das einem wirklich das Kotzen kommt, erleben, von Leuten, die dann Afghanen-Mara sagen und die zuerst sagen, der Harmstadt Islam und dann gleichzeitig bei muslimischen Vereinen auftanzen, die sie vorher noch verbieten wollte. Diese ganze FPÖ-Kickel-Mischpoche, die sie da haben, Herr Gross, ihre Freunde sind nicht regierungsfähig. Und das ist der entscheidende Grund, warum wir jetzt diese Dreier-Variante haben. Ich habe es ihnen immer gesagt. Ich war von Anfang an offen und transparent. Ich habe gesagt, ich würde mir wünschen, probieren wir doch einmal eine FPÖ-SPÖ-Regierung. Aber du kannst mit einem Herbert Kickl, der in so einem Machtrausch ist und der vor allem so untergriffig agiert und Leute wie Sie in Fernsehstudios schickt, wo Sie alle nur noch beleidigen. Herr Gross, das geht so
Herr
nicht.
Dr.
Und deswegen bitte ich Sie, wenn wir uns jetzt die nächsten 5 Jahre
genauso
gegenüber sitzen
genauso
und die nächsten 5 Jahre,
ja, genauso
die nächsten 5 Jahre diese Flennerei von Ihnen,
Flennerei.
Dieses Weinen, auch? Dieses ins Studio reinsetzen auch? Und sagen, ihr habt mich nicht
nein.
zum Kanzler gemacht. Wir
Sie
haben
verstehen
mich
falsch.
Das ist überhaupt nicht falsch. Nein. Jeder konnte es sehen. Sie weinen rum.
Herr Dr. Barmena, Sie haben eine kognitive Wahrnehmungsstörung.
Herr Dr. Barmena, ich sitze
hier erinnern und ich habe die größte Freude und den größten Spaß,
und deswegen
Sie vorzuführen. Sie kommen da herein und sagen, Sie haben während der Regierungsbildung diese 150 langen Tage alles sehr transparent gehalten. Gut, dann rekapituliere ich noch einmal Ihre Transparenz. Zuerst hat es geheißen, das war das Wahlergebnis da. Dann haben Sie mal reingeschaut, wie 7-8 Tage Regenwetter mit den Augenringen bis zu den Kniescheiben, die aufgedroschen sind, weil die FPÖ plötzlich Erster war. Der Kickl wird niemals Erster.
Er wird niemals Kanzler.
Dann noch einmal mit einem
Abstand. Er wird niemals
dann
Kanzler.
Sind Sie plötzlich,
und ich habe recht gehabt.
Dann sind Sie plötzlich dahergekommen und haben gesagt, das muss die SPÖ müsste mit der FPÖ was tun. Dann ist plötzlich daherkommen, die FPÖ hat mit den Blauen koaliert. Dann haben sie gesagt, das ist ein Wählerverrat, wir brauchen sofort Neuwahlen. Sind sie erinnert gesessen, die Neuwahlen konnten gar nicht schnell genug sein. Dann ist ihr Busenfreund, das sprechende Doppelkind mit Zellulitis, Andreas Babler, in die Regierung eingerückt, samt dem Stierknacker aus Wiener Neustadt und dem Heisel Reiniger. Dann haben sie plötzlich gesagt, na, Neuwahlen braucht es jetzt nicht mehr. Jetzt passe, die Regierung ist genügend getan. Sie waren so transparent, dass ich mittlerweile, obwohl ich jeden Tag meine Unterhose selbstverständlich wechsle und mich auch wasche. In Wahrheit, Sie wollen mit der FPÖ nicht und die FPÖ will auch für Sie nicht regieren. Das muss man jetzt auch mal bei der Gelegenheit sagen. Die FPÖ will eine Regierung stellen, die solchen Leuten wie Ihnen nicht dient. Ganz einfach. Sondern einer Mehrheit von vernünftigen, leistungsbereiten Menschen in dem Land und nicht irgendwelchen linken Antifa.
Wie dient ein Herbert Kickl, außer dass er 18.000 Euro von unserem Steuergeld verbraucht? Wie dient er uns? Wie dient ein Christian Hafenecker uns? Wie dient ein Champagner-Harry uns? Jetzt sagen Sie mir, all diese hochbezahlten Leute, diese nicht amtsführenden Stadträte, diese beschäftigungslosen Dachinierer, die wir da finanzieren müssen, ja, in der Parteipolitik. Warum, was genau tun die für uns? Nein, ich finde, schau, ich finde das in Ordnung.
Sie wissen, was jetzt für Antwort
Gross,
kommt, oder?
Ich finde es total legitim.
Sie wissen, also, ja, Sie kennen die
Sie dürfen aber zuerst einmal mich ausreden lassen. Ja, also, ich finde es total legitim, dass man Menschen, die arbeitet, kritisiert dafür, dass sie nicht das machen, was man sich selber wünscht. Aber wenn man selber so viel Butter am Schädel hat, wenn man selber lauter arbeitslose, beschäftigungslose Menschen hat, die von unserem Steuergeld gemästet werden bis zum Gehtnichtmehr, dann sollte man vielleicht ein bisschen demütiger sein. Und wissen Sie, ich lade dazu ein, bringen Sie sich doch konstruktiv ein.
Ich bringe mich gerade
konstruktiv ein. Ich fände es schön, wenn Sie mit den persönlichen Untergriffen aufhören.
Kommen keine persönlichen Untergriffe.
Das ist schon nichts anderes.
Haare, NATO,
Sie können nichts, ja, das ist,
Hafenecker.
Herr Gross, ich habe nicht über den Bauchumfang des Herrn Hafenecker gesprochen.
Haben Sie damit jetzt auch noch getan? Darf ich antworten?
Ja? Schauen Sie, Herr
Könnte Dr. ich, aber mache ich.
Herr Dr. Bollmänner, schauen Sie.
Das Wesen einer Demokratie besteht aus Regierung und Opposition. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Parlamentarismus ist wichtig. So. Das heißt, die Regierungsparteien erbringen eine Aufgabe, die Oppositionsparteien erbringen eine Kontrollaufgabe. Auch das ist wichtig. Jetzt folgende Frage. Sie persönlich, ich rede jetzt nicht von Ihrer Stiftung, keine Sorge. Sie haben schon
Nicht. Ach, schön, Sie haben es wieder mal
Sie waren Mitarbeiter großartig. Des Parlamentsclubs einer Oppositionspartei.
So ist es.
Haben Sie dort den Eindruck gehabt, dass Sie dort nichts getan haben? Dann bitte ich Sie, das dort als Steuergeld bezahlte Gehalt der Parlamentsdirektion wieder zurückzuzahlen. Wenn Sie den Eindruck hatten, dass Ihr Parlamentsclub, für den Sie als Mitarbeiter zuständig waren, nichts getan hat,
obwohl Sie, wie lange ich gearbeitet habe für den Parlamentsclub?
Das weiß ich nicht, wie lange Sie gearbeitet haben.
Genau, zumindest 5 Monate.
Ja, 5 Monate ist auch schön, aber 5 Monate haben Sie eine fürstliche Gage.
Eine fürstliche Gage?
Sie würden heute noch.
Wissen Sie, wie viel ich verdient habe?
Sie würden heute.
Wissen Sie, was ich verdient
habe? Das weiß ich nicht.
Sie also, Sie sagen eine fürstliche Gage, aber Sie wissen es nicht.
Das Parlament zahlt immer fürstlich.
Also, Sie wissen nicht einmal.
Sie wären, Herr Dr. Bollmänner, Sie wären heute noch dort, wenn Sie natürlich nicht so eine unintegrierbare Person wären und sich selbst mit Peter Pilz zerstritten hätten. Ansonsten würden Sie heute dort wie das kleine Affen
noch immer das Geld aufhalten. Merken Sie was? Ich kritisiere Herbert Kickl. Das ist der Clubobmann, der zigtausende
Euro bekommt. Der sitzt aber nicht hier und kann sich nicht verteidigen.
Aber über den reden wir
Herr
hier.
Dr.
Lass es mich ausreden.
Geht es nicht um einen Herbert
Kickl? Darf ich jetzt
ausreden? Es geht darum, dass ich, wenn ich selber Butter am Schädel habe, nicht groß
darf ich jetzt ausreden?
Nur um das
geht es. Lass ihn antworten.
Selber angeschissene Windelhosen und sogar Stampe die anderen
aus. Fertig. Also, ich habe Ihnen gerade am Beispiel von Menschen, die in der Politik sind, die von unserem Steuergeld bezahlt werden, also Dominik Kickl und Herbert Kickl, gezeigt, warum mit diesen Leuten niemand zusammenarbeiten möchte. Und die Retourkutsche von Ihnen ist, Sie greifen mich persönlich an. Nein. Sie sprechen darüber, was ich verdient habe. Sie sprechen darüber, was ich arbeite. Obwohl ich bin kein Politiker. Ich bekomme keinen Cent Steuergeld.
Politische Mitarbeiter.
Nein, Herr Gross, nein.
Politische Mitarbeiter sind keine Politiker.
Nein.
Also das weißt, finde, du weißt auch.
Letzte Woche haben Sie uns noch vorgeweint, wir dürfen nicht über den Büroleiter des Nationalratspräsidenten sprechen, weil er ein Mitarbeiter ist. Nein, jetzt lassen Sie mich ausreden.
Ja, gerne.
Wissen Sie, es geht mir auf die Nerven, weil das ist das typische Verhalten. Typische Verhalten von Rechtsextremen, die keine Argumente haben.
Ja.
Ich sitze hier und ich kritisiere Dominik Knepp für seine Politik, ich kritisiere Harald Wilimski für seine Politik. Das sind alles Menschen, die wahnsinnig viel Steuergeld von uns bekommen. Ja, und zwar seit vielen, vielen Jahren. Unabhängig davon, ob sie als Beschuldigte und so weiter im Verfahren oder als Verdächtige.
Sie sind auch schon vor Gericht gestanden.
Und das ist der entscheidende Unterschied. Ja. Und Sie greifen mich schon wieder persönlich.
Nein, Herr Dr. Bollmänner, es geht nur etwas
fertig.
Anders.
Ich möchte nicht ins Detail gehen.
Ich bin nicht fertig.
Ich bin nur ein Grundsatz.
Okay, nein, unterbrechen Sie mich. Also, lassen Sie mich kurz
ein Grundsatz. Unterbrechen Sie mich.
Gut, bitte.
Ein Grundsatz ist, wir reden hier über die Politik, die die gewählten Vertreter von uns machen. Wir reden über die Menschen, die unser Steuergeld bekommen. Ich rede nicht über die schwindlichen Geschäfte, die Sie mit irgendwelchen steirischen Unternehmern machen. Okay? Ich rede nicht über die Umtriebe, die Sie und sonst noch jemand in Ihrem Umfeld im Privaten machen in Graz. Ich rede über all das, worüber ich stundenlang reden könnte und Filme drehen könnte, hier nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Aber wissen Sie, warum ich es nicht mache, Herr Gross? Weil Sie nicht Politiker sind.
Nein.
Wir sind beide hier, um die Machenschaften der gewählten Politiker zu kritisieren.
Sie sind auf
eine, also verteidigen Sie Herbert Dr. Kickl, verteidigen Sie Harald Wilimski, aber greifen Sie mich persönlich.
Herr Dr. Bollmänner,
okay? Hören Sie endlich auf damit.
Nein, Sie sind, erstens jammern Sie schon wieder und weinen Sie schon wieder. Zuerst beschuldigen Sie mich, ich würde hierinnen weinen und dann ein Zermon wieder von wie ein jemenitisches Klage. Greifen Sie mich nicht an. Herr Dr. Bollmänner, mir geht es um einen Grundsatz. Der Grundsatz lautet, wenn ich meine moralischen hehren Ziele auf jemanden anders anlege, dann muss ich selbst in dem Bereich absolut rein
sein. Nein.
Ja doch, genau. Wenn ich nämlich Butter am Schädel habe, kann ich andere nicht dafür kritisieren. Das ist bei mir ein Grundsatz. Es gibt in manchen Bereichen auch Dinge, wo ich Fehler mache.
Okay.
Da bin ich nicht so blöd, da bin ich nicht so blöd, sie den anderen vorzuwerfen. Aber Herr Dr. Bollmänner, schauen Sie, ich bitte Sie und lade Sie auch ein, wenn Sie der Meinung sind und glauben Sie mir, ich stehe hier oder ich sitze hier viel eher, natürlich auch mit einer gewissen Glaubwürdigkeit. Wenn Sie der Meinung sind, dass meine politische Kritik mit meiner privaten Lebensführung in Konkurrenz steht, also wenn ich hier die Moral predige und Sie mir indirekt unterstellen, ich hätte ein unmoralisches Verhältnis in meinem Umfeld, wie Sie es gerade getan hat, oder ich würde mit unseriösen, also insinuieren, kriminellen Menschen Geschäfte machen, dann besprechen wir das hier offen.
Nein.
Doch, das tun wir. Nein. Und das, darum bitte ganz ich Sie auch. Wenn Sie einen Hinweis darauf haben, dass meine Glaubwürdigkeit beschädigt werden kann, dann ja, tun Sie es. Ich tue es bei Ihnen auch, weil ich die Doppelmoral...
letzte Woche vom Presserat verurteilt, weil Sie so ein schwieriger Typ sind.
Herr Groß, wenn wir einen privaten Verein,
wenn ich anfangen würde, Ihre privaten, beruflichen, politischen Verfehlungen...
Tun Sie es! Ich sitze hier authentisch rein.
Nein, wir machen jetzt
egal, was ich mit meinem Leben getan habe oder tue, im Gegensatz zu Ihnen kann ich es durchhaben. Sie tun nur ein bisschen andeuten. Sie tun ein bisschen andeuten und glauben, das zeigt bei mir Wirkung.
Auch in Wien geht es ziemlich schmutzig so. Kurze Pause. Kurze Pause.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück bei Fellner live. So viel war die Werbung noch nie wert wie diesmal. Seien Sie froh, dass Sie das noch mitbekommen haben, was ich bei den anderen in der Werbepause gesagt habe, sondern
wir können uns
die
vielleicht
Werbung
übertragen
sehen konnten oder durften.
Vielleicht
in dem Fall. Aber wir kommen jetzt zum dritten Teil. Wir kommen zur Wienwahl. Und apropos schmutzig, auch bei der Wienwahl ist es ziemlich schmutzig geworden letzte Woche oder am Wochenende. Begonnen hat das Ganze mit einem Bericht des Profil, das behauptet hat, dass die FPÖ eine sozusagen größere Abordnung türkischer Medienvertreter eingeladen hat und mit denen gemeinsam eine Geschichte oder ein Interview ausgemacht hat. Das Profil wurde zudem nicht eingeladen, das hat das Profil aufgeregt. Die ÖVP hat das dann aufgegriffen, woraufhin die FPÖ dann wiederum die ÖVP angegriffen hat und gesagt hat, die ÖVP wird von Afghanen unterwandert, mehrere Bezirksgruppen seien von Afghanen übernommen worden und Karl Marer, ÖVP-Chef, sei der Afghanen-Marer.
Und Johanna Mikl-Leitner ist die Moslem-Mama.
Ist das jetzt der Vorgeschmack, was uns da in den nächsten 4-5 Wochen droht in diesem Wien-Wahlkampf, dass das richtig dreckig
wird? Das ist Elend und Verzweiflung. Ich meine, wenn du im Internet ein bisschen googelst, dann findest du lauter solche Fotos, wo ein Dominik Knepp mit irgendwelchen türkischen Sujets zu sehen ist. Ja.
Nein, ich habe es nicht gesehen. Warten Sie.
Ja, bitte.
Da. Wer hat diese Sujets geschalten?
Jetzt bin ich fertig.
Aha.
Ja? Also jetzt bin ich transition.
Also Sie
Wir sehen Sujets, wo man Dominik Knepp, wo man Maximilian Kraus mit türkischer Schrift sieht. Wir lesen, dass Leo Lugner in seiner Funktion als Geschäftsmann bei einem muslimischen Verein ist, den Herbert Kickl noch verbieten lassen wollte, lese ich. Also wir lesen alle möglichen komischen Sachen, die die Glaubwürdigkeit der FPÖ für mich letztlich auf dem letzten Bereich, den es noch gab, nämlich dem ausländerfeindlichen, rassistischen Bereich, wo ich mir gedacht habe, da ist wenigstens die FPÖ konsistent. Nicht einmal dort ist sie konsistent. Und das ist genau das, was ich kann das nun allen empfehlen, die Zerlegung des Dominik Knepp im ZIP-2-Interview mit Armin Wolf. Das ist wirklich eine Goldstunde Journalismus, sich das anzuschauen, wie er ins Schwimmen kommt, wenn er auf der einen Seite, und das passt sehr gut zum Wahlkampf, argumentiert, die gut integrierten Ausländer, mit denen haben wir kein Problem. Und die guten, braven Moslems, mit denen haben wir kein Problem. Aber am Plakat steht nicht Islamisten. Es steht Islam. Es steht dort, wir wollen den Islam nicht mit übertragen im Sinne mit der Harmstadt Islam.
Wobei, und das ist genau. Muss man jetzt fairerweise sagen, der Harmstadt Islam ist nicht von Dominik Knepp.
Aber es wird ja trotzdem immer noch von der FPÖ weiter genutzt.
Ja, aber das war Kickl damals, Strache.
Ja, das sind immer die gleichen Leute, sei mal nicht böse. Den Kickl gibt es immer noch. Das war der Redenschreiber vom Haider, vom Strache. Jetzt ist er der Vorsitzende, das sind dieselben Leute. Dominik Knepp war, wenn ich richtig informiert bin, Finanzreferent unter einem Heinz-Christian Strache. Der ist immer noch da, allen Spesenskandalen zum Trotz und so weiter. Also wir sehen, wir haben es da mit ein und der gleichen Sprache zu tun. Du hast ja auch den Harald Wilimski, der seit 30 Jahren irgendwie in der FPÖ rumgrundelt und der immer noch da ist. Egal, alles Skandal, wurscht, es sind immer die gleichen Leute. Also der Punkt ist für mich der, wir haben eine freiheitliche Partei, die untergriffig bis zum geht nicht mehr. Wir haben das jetzt gerade im letzten Einstieg auch von Gerald Gross erlebt. Jede Woche wieder untergriffig und tief bis zum Erbrechen, wo die Leute schon sagen, bitte, wie ist das möglich, dass ein Mensch so tief werden kann? Und ich glaube, der Punkt ist der, wenn man verzweifelt ist, weil man merkt, man hat eine Jahrhundertchance gehen lassen, nämlich den Kanzler zu stellen. Das ist das, was ihnen passiert ist. Die Traumatisierung, die zu dem Wutausbruch führt. Und jetzt, wenn man merkt, in Wien wird man es von 31% oder 32%, die man gehabt hat, runtergestürzt auf 7%, bestenfalls auf 20% schaffen, obwohl man den Herbert Kickler als Zugpferd hat, der auf 30% im Bund steht, dann verstehe ich, dass man verzweifelt ist. Und dann verstehe ich, dass man sich nicht erblödet, hier zu sitzen und die ganzen Leute vernadert und diffamiert. Der Punkt ist nur immer der gleiche, Herr Gross. Sie helfen damit den Leuten nicht. Wissen Sie, ich finde das wirklich schade. Da gibt es so viele Menschen in Österreich, in Wien, in vielen Regionen des Landes, die sind angefressen, die sind wütend, die sind traurig, die brauchen eine Vertretung und die wählen die FPÖ in der Hoffnung, dass dann irgendwas besser wird. Und dann erleben sie Vertreter, die von ihrem Steuergeld gemästet in der Öffentlichkeit auftreten und nichts anderes machen als schimpfen und beleidigen und sich damit selber aus jeglicher Zusammenarbeit ausschließen. Und das ist genau das, was diese Leute dann enttäuscht. Und ich muss Ihnen ehrlicherweise sagen, ich würde Ihnen wirklich empfehlen, probieren Sie es einmal anders. Weil es gibt auch innerhalb der Freiheitlichen Partei, und die kenne ich und schätze ich persönlich sehr, Menschen, die einen anderen Stil pflegen. Und ich glaube, es wäre für unser Land spätestens jetzt notwendig, dass alle Parteien und alle Fraktionen und vor allem die, die unser Steuergeld bekommen und das hauptberuflich machen, zusammenarbeiten und endlich aufhören mit diesen depperten Untergriffen. Ja, bitte.
Abgesehen davon, dass es schon wieder Mimimi und Jammern waren. Sie sagen, Sie kennen Menschen, also Sie beziehen das jetzt wieder auf sich persönlich in der FPÖ, die gut wären und andere sind schlecht. Ich kann Ihnen eine Antwort geben, ich kenne in der FPÖ sehr viele Menschen, mir ist kein einziger begegnet, der Sie sympathisch finden würde. Ich möchte das Kompliment nur zurückgeben. Ganz im Gegenteil, ich kriege dort jedes Mal die Frage gestellt, wie es mit Ihnen aushält. Und meine Antwort ist immer dieselbe, viel Krapper für die Magennerven. Aber das nur zu dem.
Das heißt, Sie sind betrunken jetzt gerade, oder was?
Nein, aber danach und davor brauche ich halt meine Krone,
also davor,
damit ich eingespritzt bin. Nein, es ist ganz wichtig. Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, also die Debatte in Wien entzündet sich relativ eindeutig. Die Sozialdemokratie und die Grünen, also und auch die ÖVP zu einem großen Teil und die NEOS, haben die letzten Jahrzehnte nichts anderes getan, als das Wiener Sozialsystem aufzumachen für Zuwanderer aller Art. So. Und die letzten 30, 40 Jahre war das Motto, wenn uns die eigenen Wähler wegsterben, wenn in den 90er Jahren rote Wähler den Herrn Haider zum Wählen anfangen, dann werden wir halt uns neue Wähler holen. Das war die Strategie der Sozialisten. Und jetzt da fallen sie aus allen Wolken, weil plötzlich zugewanderte Menschen, die vor 20, 30, 40 Jahren zu uns gekommen sind, zu 80% mittlerweile die Freiheitliche Partei wählen, gut integrierte Zuwanderer, die zu einem persönlichen Bestandteil Österreichs geworden sind. Und ich möchte von einem gewissen Memur Özay kurz etwas vorlesen. Liebe Freunde, seit der Bekanntgabe meiner Kandidatur für die FPÖ herrscht bei den politischen Mitbewerbern große Nervosität und bei einigen Medien große Aufregung. Tatsache ist, dass ich die FPÖ seit vielen Jahren unterstütze und auch Herbert Kickl im Wahlkampf aktiv unterstützt habe. Meine Großeltern hatten in den 80er Jahren einen Kreisel in Wien im 14. Bezirk. Mit meinen gerade einmal 4 Jahren durfte ich schon aushelfen und sammelte meine ersten Erfahrungen im Handel. Seit 2005 bin ich erfolgreich als Unternehmer tätig. Ja, ich habe türkische Wurzeln, aber ich bin im Alter von 6 Monaten nach Wien gekommen, stolzer, rot-weiß-roter Patriot, mit einer Kärntnerin verheiratet. Das schreibt einer der Kandidaten, wegen dem es jetzt so einen riesen Wickel gibt, weil die Roten offenbar und die Schwarzen alles tun wollen, um den freiheitlichen Erfolgsweg, nämlich zwischen integrierbaren Menschen und unintegrierbaren Menschen, zu torpedieren. Rot und Schwarz haben geglaubt, dass sie Hinz und Kunz vom Hindukusch und Afghanistan hereinholen können und den Afghanen sogar auf die Listen setzen können. Gut, wenn er gut integriert ist, habe ich überhaupt kein Problem, wenn er auf einer Liste oben steht. Aber die Standesvertretung aller Ehrlichen und Anständigen, auch in diesem Bereich der Migranten der letzten 30, 40 Jahre, ist die Freiheitliche Partei. Und seitdem heißt es, ja, das ist jetzt ein Islamistenverein und alles drum und dran. Im Übrigen auch dieser Herr Strache, der Hamstadt Islam, der Herr Strache hat zum gleichen Zeitpunkt zu diesen Plakaten 2005, 2006, 2007 Aussendungen geschrieben, dass er natürlich damit den Islamismus meint. Natürlich jene meint, die sich hier nicht integrieren.
Warum schreibt er das?
Natürlich, ja.
Nicht genug Platz am Plakat,
Herr Dr.
Männer, warum erklären Sie manchmal Ihre fragwürdigen
Sätze? Ah, und jetzt bin ich schon wieder Politiker, genau, oder wie?
Ja,
jetzt greifen Sie mich schon wieder persönlich.
Herr Dr. Sie sind merken ein öffentlicher Mensch,
Sie merken Sie das?
Wenn
merken
Sie ein Sie Problem
das?
Mit der
immer
Öffentlichkeit
das Gleiche, immer
wenn Sie ein
das gleiche
Problem
Thema.
Mit der Öffentlichkeit
ich kritisiere Dominik nicht, Sie greifen
Sie
mich an.
Setzen Sie
nein, Herr Gross,
doch, Herr
aber wissen Sie, ich stehe ja nicht zur Wahl. Herr Gross, die Leute wollen über Politik sprechen, nicht über mich privat oder über Sie. Niemand interessiert sich für Sie privat, Herr Gross, niemand. Reden über Dominik Knepp. Also, erklären Sie mir, Dominik
dann
Knepp, warum schreibt er nicht Islam? Warum schreibt er nicht Islamismus?
Setzen Sie sich doch ins Wort.
Erklären Sie es mir.
Dann setzen Sie
sich. Ja, sagen Sie es
dann
mir doch.
Setzen Sie sich
na,
halt.
Reden Sie sich über mich, reden Sie über Dominik Knepp.
Halt.
Na komm, reden Sie
okay,
drüber. Ach,
dann setzen Sie sich halt im Waldviertel in den Beichtstuhl hinein, Herr Dr. Bornmänner, und reden mit sich selbst, aber nicht in einem öffentlichen Raum wie in einem Studio. Sofern Sie eine öffentliche Debatte führen, sind Sie einem öffentlichen Urteil auch unterlegen. Das ist das Problem von Menschen des öffentlichen Interesses.
Aber
sofern Sie
Gerhard,
hier die große
Gerhard,
Lippe führen,
Gerhard, der Vorwurf,
Sie auch genauso
der Vorwurf,
leben, nach den Grundsätzen,
Gerhard,
die Sie hier vertreten.
Aber der Vorwurf ist, nur vom Sebastian
Vorwurf,
kommt,
ja, vor allem von der ÖVP und der SPÖ.
Logisch. Ist ja, die FPÖ ist unglaubwürdig, weil sie auf der einen
noch besser,
Seite...
Und noch besser. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden
Migranten
Punkt. Noch besser. Ja, genau. Noch
macht
besser.
Und auf der anderen
und da
Seite
kommt jetzt der typische, da kommt jetzt der typische linke Rassismus zum Vorschein. Die Linken wohnen ja alle nicht in Vierteln mit hohem Migrationsanteil. Im 7. Bezirk, im 6., im 8., da wirst du kein Kopftuch finden. Nein, da wirst du auch keine Moschee finden, kein Muezzin. Da wohnt die vornehme Botschaftergattin, das vegane Restaurant, die linken Antifanten. Da wohnen die geilen Galerien, da sind sie alle ganz schnicke und geil unterwegs im 7. Ja, da ist keine Hinterhofmoschee, wo geschächtet wird. Nein, die lassen wir den Armenschicht in Floridsdorf, in Simmering. Das ist immer die alte sozialistische Methode. Die anderen vergiften nach dem Floriani-Prinzip, aber selber nicht im Gift leben. So, und bei der Debatte siehst du genau die gleiche
also
Methode.
Also du sagst, es ist linker
also,
Rassismus.
Wenn die Freiheitliche Partei sich gegenüber Integrierten Gott sei Dank öffnet, dann werden plötzlich aus den vornehmsten linken Rassisten, Herr Dr. Bornmänner sitzt ja seit 3 Jahren da und verwendet zu Udo Landbauer bei jeder Nennung die Herkunft seiner Mutter aus dem Iran, weil er offenbar ein Problem mit Persern hat, weil er ein Rassist ist.
Aber
so ist es. Das ist der linke Rassismus. Es gibt einen linken Antisemitismus.
Weil an sich, was ist schlecht daran, wenn die FPÖ gut integrierte Österreicher mit türkischen Wurzeln kandidieren lässt? Ist ja an sich nichts, was irgendwie kritisieren
würde. Aber noch
wäre,
nie
oder?
Irgendjemanden gefunden, der die FPÖ dafür kritisiert hätte, dass sie sich jetzt beginnt zu befreunden mit solchen Leuten.
Ja, das Profil.
Nein, das war kein deutlich gemacht. Das Profil, genauso wie ich, zeigt die Heuchelei auf. Wir zeigen eines auf. Du kannst nicht auf der einen Seite eine gesamte Bevölkerungsgruppe mit einer Größe von über 800.000 Menschen in unserem Land, nämlich alle, die dem Islam angehören, alle Moslems, mit einem Plakat wie der Harmstadt Islam diffamieren und auf der anderen Seite in einem islamischen Verein, ich weiß nicht, Geschäfte machen, die Freunde suchen, was auch immer, während gleichzeitig der eigene Parteiobmann sagt, diesen Verein, den will ich verbieten.
Das ist der Punkt.
Diese Heuchelei hat das Profil aufgezeigt, habe auch ich aufgezeigt. Die Antwort darauf, und das ist immer das gleiche Muster.
Aber
warte mal.
Da muss ich jetzt schon einhaken, weil das Profil hat ja sich primär aufgezeigt, dass es ein Hintergrundgespräch mit türkischen Medien gab, wo das Profil nicht eingeladen wurde. Der Verein war ein Nebensatz, aber primär ging es darum, warum darf die FPÖ nicht mit türkischen Medienvertretern sprechen?
Natürlich darf sie das, aber es geht darum, dass man etwas aufzeigt. Es geht nicht darum, dass das Profil geschrieben hat, schaut's, wie schlecht die FPÖ ist, sie verbrüdert sich jetzt mit Türken oder mit Moslems. Nein, da hat er kein Problem damit. Warum sollten wir ein Problem damit haben? Nein. Aber das Problem, das wir haben, ist...
Wir? Sind Sie das Problem?
Wir die Kritik üben an dieser Praxis.
Wir die
also, warum soll man... Wissen Sie, was ich nicht aushalte? Ich halte es nicht aus, dass mir Vertreter einer Gesinnungsgemeinschaft, die pauschal Menschen als Kameltreiber, als ostanatolische Zirgentandler, Hinterwäldler, Höhlenmenschen und was ich alles lesen und hören musste von FPÖ-Vertretern, Funktionären und Mandataren in den letzten Jahren, das halte ich nicht aus. Auf der einen Seite der blanke Rassismus, die blanke Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit, wie sie die FPÖ seit Jahren praktiziert, in der einen wie in der anderen Form, wo sogar Mandatare wegen Verhetzung verurteilt wurden, gerade deswegen, und auf der anderen Seite dann kurz vor der Wahl rumtanzen bei denen, von denen man vor kurzem noch gesagt hat, das sind die schieren Leute. Und das ist diese Heuchelei, um die geht's. Und ich würde, wissen Sie, Ich würde mir wünschen, dass wir über diese Heuchelei sprechen, dass sie dann ganz offen und ehrlich nicht mich persönlich angreifen, wie sie es gerade vorher schon wieder gemacht haben, sondern sie sagen, stimmt, das ist ein bisschen, das ist Botschaft. Da geht was nicht zusammen. Man kann nicht als Herbert Kickl zuerst sagen, dieser Verein hier ist schier, und dann sagen, na, aber das ist kein Problem, wenn einer von uns so ist. Und das ist das, was ich meine. Herr Gross, reden wir endlich über die Punkte.
Der Punkt ist, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Der Punkt ATIP, dieser Verein, ist ein Verein, wo ich niemals in meinem Leben hingehen würde. Ganz einfach. Und es war kein freiheitlicher Funktionär dort. Es war der Herr Lugner dort in seiner Funktion als Geschäftsführer der Lugner City, der offenbar mit einzelnen Vereinsmitgliedern Geschäfte macht. Und ich habe dem Herrn Lugner selbst vor 2 Tagen am Telefon gesagt. Und damit habe ich auch meine Kommentierung abgegeben. Ich habe gesagt, man kann nicht auf dem Hintern bei 3 Hochzeiten tanzen. Und ich denke gar nicht daran, er soll lieber in die Kirchen gehen und lieber fasten die 40 Tage, als dort bei ATIP irgendwo herumzuhupfen. Das habe ich ihm klar und deutlich gesagt. Ich halte es auch für einen Fehler. Nur noch einmal, daraus, was Profil gemacht hat, dass jetzt plötzlich die FPÖ mit Islamisten zusammenhängt, obwohl sie in Wahrheit nichts anderes tut, als die gut integrierten
im Land zu vertreten. Das hat fairerweise die ÖVP gemacht in einer Sendung.
Exakt, ja. So. Und das Profil regt sich auf und jetzt möchte ich nur zu Profil etwas sagen. Die FPÖ aufgrund des Kandidaten, der aus der Türkei, also türkischstämmig ist und in Wien seit seinem 6. Lebensmonat lebt, der hat mit 3 türkischen Medien ein Interview vereinbart von 3 Medienvertretern zu einem Hintergrundgespräch oder zu einem Mediengespräch ins Rathaus. Das Profil von wem auch immer, wahrscheinlich über den Portier, wo die 3 Herren angemeldet sind, kommt dann plötzlich dorthin und sagen, sie wollen gern bei dieser Pressekonferenz teilnehmen. Daraufhin erklärt Ihnen der Pressesprecher von der FPÖ Wien, es gibt keine Pressekonferenz, es gibt ein Gespräch mit 3 türkischen Medien. Das ist ungefähr so, nur um es zu erklären. Ich mache mit der Kronenzeitung ein Interview aus und der Niki Fellner steht mit seiner ganzen Kameraapparatur vom Büro des Christoph Dichert und sagt, ich will dabei sein. So, und schreibt dann einen blöden Artikel auch noch drüber.
Schlechter
so.
Vergleich.
Na, genau der richtige Vergleich. So, das Profil kannst du auch schon einmagerieren, und zwar dort, wo der liebe Gott nicht hinschaut. Das ist am besten. Weil wenn so Journalismus funktioniert, dann frage ich mich, was da für Hülsen im Profil mittlerweile um ein dummer Huckern. Aber gut, das ist eh das Problem. Das Profil liest auch keiner mehr. So. Es geht darum, dass die FPÖ, und das finde ich wichtig, gegenüber gut integrierten Migranten der letzten 30, 40 Jahre, der ersten, der zweiten Migration, eine Standesvertretung ist. Und offenbar haben die Roten ein Problem damit. Und dann wird der private Besuch eines FPÖ-Funktionärs, nicht einmal im Auftrag der FPÖ, bei dem ATIP-Verein, von dem ich persönlich gar nichts halte, das betone ich auch, weil ich nichts davon halte, dass der Herr Erdogan in Österreich oder wo auch immer auf der Welt Vereine finanziert, dass der dann dort bei einem Abendessen dabei ist und dann wird die große islamistische Verbrüderung gefeiert. Das ist sie nicht, ganz einfach. Aber es ist klarzustellen, serbische Community, kroatische Community, türkische Community, das geht gar nicht um die Religion, weil die Serben sind in dem Fall Christen, gell? Nur damit wir uns einmal verstehen. Also diese ganzen zugewanderten Communities, die vor 30, 40 Jahren da waren, die sagen, wir wollen die FPÖ, weil wir die Syrer und Afghanen nicht haben wollen.
Gerne abschließend noch, weil sich der Sebastian ja auch über den Begriff Afghanenwahrer echauffiert hat, ja. War das ein Fehlgriff der FPÖ? Ist das zu weit gegangen?
Also zum Herrn Mara fällt mir viel mehr anders ein. Vielleicht, wenn sein Prozess schief geht, Fußfessel Mara oder irgendwo. Also mir fällt der Herr Mara ist ja sowieso mit seiner Vita und wenn er da in Italien fein schmaust und mit seinen Brüdern aus der Raun. Also bei dem fällt mir viel mehr ein. Soll ich zu ihm sagen, das goldene Rosaros von der Margarell-Loge, ist es dann besser oder was, wenn ich das in der Aussendung einschreibe?
Also findest du nicht schlimm?
Nein.
Gut, dann machen wir eine ganz kurze Werbepause, kommen wir zurück
das Rassist,
nach einer ganz Rassismus kurzen
findet, ist jetzt
Werbepause und dann sprechen wir über das 800 Milliarden Paket der EU für die Aufrüstung des Kontinents. Sorgt auch für viel Aufregung derzeit, gleich mehr dazu.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, willkommen zurück. 4. Teil. Es geht um die EU. Es findet diese Woche auch ein EU-Rat statt. Ein ordentlicher, glaube ich, ein außerordentlicher bereits vor 14 Tagen. Diese Woche soll es gehen auch um das 800-Milliarden-Paket für die Aufrüstung Europas. Und da gibt es doch viele kritische Stimmen derzeit, die sagen, ja, auf der einen Seite muss jeder sparen, jedes Land schnürt ein Sparpaket, Klammer auf, auch Österreich. Auf der anderen Seite gehen Milliarden, hunderte Milliarden in die Aufrüstung Europas. Passt das zusammen?
Nein, es passt dann nicht zusammen, wenn das, was wir investieren für die Aufrüstung, was ich für richtig erachte, ich glaube, es ist wichtig, dass wir aufrüsten, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine europäische Sicherheitsarchitektur bauen und ich glaube vor allem, dass es wichtig ist, dass wir eine wehrhafte Demokratie in Österreich haben. Aber wenn dieses Geld dann in die amerikanische Rüstungsindustrie geht und dort ein Wirtschaftswunder auslöst und gleichzeitig die USA aber Zölle auf unsere Produkte verhängen, dann geht es nicht mehr aus. Also bin ich der Meinung, es braucht Investitionen. Es braucht viel mehr Investitionen. Wir haben in Österreich mehrere Rüstungsproduzenten, wir haben in Österreich mehrere Zulieferer. Das ist ein Milliardenmarkt, da hängen zigtausende Beschäftigte dran. Also das kann auch einen positiven Effekt auf unsere Wirtschaft haben. Aber da muss man halt als Politik auch darauf achten, dass die heimischen Unternehmen davon profitieren. Und das ist genau das, was wir am Anfang besprochen haben. Investitionen können gut für die Wirtschaft sein. Investitionen sind ein ganz wesentliches Instrument, das ein Staat hat, um eine Wirtschaft in einer Rezession zu stabilisieren. Und wenn ich höre, weil immer von den Zahlen gesprochen wird, dass es so viel wäre. Ich habe das schon öfter gesagt, aber allein in Deutschland braucht das Wassernetz 800 Milliarden Euro, bräuchte es, um saniert zu werden. Also 900 Milliarden sind ein Lärcherl. Eine Billion, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir brauchen würden. Also ich bin der Meinung, wenn wir in der Corona-Krise gehört haben, was kostet es, was es wolle, wenn wir erlebt haben, dass für Parteien und für alle möglichen unnötigen Sachen unendlich viel Geld da ist, wir aber dann hören, bei den Pensionisten ist nicht da, für die Hackler ist nicht da, für die Pendler ist nicht da, dann stimmt etwas nicht. Und ich glaube, und das habe ich auch von Anfang an ganz klar gesagt, wir müssen diese Regierung an ihren Taten messen. Ich weiß nicht, welche Maßnahmen sie vorstellen wird, um die Pendlerinnen und Pendler abzufedern. Ich weiß nicht, wie sie sicherstellen wollen, dass nicht die geringen Pensionsbezieher auch draufzahlen müssen. Das wird sie alles vorlegen müssen und ich werde diese Taten auch kritisieren oder loben. Aber dass man grundsätzlich ein paar hundert Milliarden Euro in der jetzigen Situation in die Hand nehmen, um zu investieren, was sich positiv für unsere Wirtschaft auswirken könnte, das finde ich gut.
Also du sagst prinzipiell richtig. Hat eh schon zu lange gedauert.
So ist es. Also die Schleusen müssen geöffnet werden. Wir brauchen viel, viel mehr Geld, aber sie müssen in die heimische Wirtschaft investiert werden.
Kurze Frage, Herr Dr. Bornmann, ein paar hundert Milliarden Euro müssen in die Hand genommen werden. Aus welcher Hand nehmen Sie die paar hundert Milliarden, um sie in die Hand der EU zu geben? Das ist nur so eine Verständnisfrage.
Ich habe nicht gesagt, dass ich es in die Hand der EU geben möchte.
Nein, also okay, dann geben Sie es in die Hand Österreichs. Also ich möchte wissen, woher kommen die paar hundert Milliarden Euro?
Wollen Sie wissen, wer unseren Staat finanziert?
Ja.
Ja, unser Staat wird zu 70% von den Arbeitenden und von den Konsumenten
finanziert. Nein, wer finanziert unsere Kredite? Wer sind unsere Kreditgeber? Das wollte ich
fragen. Na, wir alle.
Nein, falsch. Herr Dr. Bornmänner, derzeit finden auf europäischer Ebene, wie auf österreichischer Ebene, wie auch auf deutscher Ebene, apropos Schuldenbremse aufheben, 500 Milliarden, zusätzliche Milliarden in das System, die kein Mensch mehr hat, Beschlüsse statt, die in Wahrheit Kreditaufnahmen sind, die der eigenen Volkswirtschaft im Übrigen nicht mehr entsprechen und allein der Schuldendienst in Deutschland, der Zinsdienst so hoch ist, dass das allgemeine Budget den zu prognostizierenden Zinsendienst nicht einmal mehr stemmen kann. Also wo nehmen derzeit Geld auf. Das wollte ich von Ihnen wissen. Stimmt, ich gebe Ihnen gleich die Antwort, China. Okay? Also, derzeit Anleihen. Nehmen große,
wie? Anleihen.
Ja, genau. Derzeit nehmen wir Kredite in Form von Anleihen bei China auf. Also wir verkaufen, so wie wir es im Übrigen 2008 gesehen haben, in Griechenland oder auch in Kroatien, aber auch in Slowenien, bei China Kredite auf und drei Jahre später kommt China her und sagt, ihr könnt die Kredite nicht bedienen. Super, wir nehmen uns den Hafen von Koper. Und die slowenische Regierung sagt, bitte, Hafen von Koper, gerne. Hafen von Triest auch noch. Gerne. Infrastruktur? Natürlich. Wasserquellen? Gerne. China, wir liefern euch nicht nur Hallstatt, wir liefern euch die ganze Wasserquelle auch noch dazu. Derzeit nimmt die Europäische Union oder will die Europäische Union uns mit 800 Milliarden an China verkaufen, damit sie amerikanische Rüstungskonzerne aufrüsten kann. Und zum gleichen Zeitpunkt kann die österreichische Bundesregierung Pfleger in dem Land nicht ordentlich bezahlen und uns fehlen tausende Pfleger im System. Zum gleichen Zeitpunkt können die Landesregierungen die Pflegekosten von einzelnen Pflegeheimen gemäß den Qualitätskriterien nicht abgelten. Zum gleichen Zeitpunkt will Rot und Schwarz in allen möglichen Bundesländern in der Steiermark wurde es verhindert. Spitäler sperren, weil wir die Betten nicht mehr finanzieren können. Zur gleichen Zeit diskutieren wir und es ist beschlossen, dass 250 bis 400 Euro pro Pensionisten weggenommen werden. Und in dieser Zeit gehen Sie her und erklären, nein, nein, ich weiß, das tut jetzt weh. Und in dieser Zeit gehen Sie her, willst du mich schon wieder abtragen?
Nein, kann.
Ja, ja. Und in dieser Zeit gehen andere her, wie Sie, und sagen, na, dann nehmen wir halt ein paar hundert Milliarden Euro in die Hand, damit wir ein paar Raketen haben, wo dann auf der Rakete oben steht. Hier fliegt Ihre Pension, hier fliegt Ihr Arzt, hier fliegt Ihr Pflegebett. Das ist doch die Wahrheit. In Deutschland lässt der Friedrich Merz den alten Bundestag einberufen, obwohl der neue gewählt worden ist, um mit einer Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz auszuheben.
Ich will nur noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen, weil meiner Meinung nach ist es noch nicht hitzig genug heute bei dieser Diskussion.
Ja, können wir liefern.
Stichwort Aufrüstung Europas. Es steht ja sogar jetzt im Raum, gemeinsame Atomwaffen Frankreich und Großbritannien hier zu nützen, um einen europäischen Atomschirm, Abwehrschirm zu bauen. Findest du das gut?
Auf jeden Fall. Natürlich. Also ich bin der Meinung, dass wir die US-amerikanischen Atomwaffen loswerden sollten, die in Deutschland stationiert sind und die bislang für unsere Sicherheit gesorgt haben. Das war das, worauf wir uns verlassen haben in den letzten Jahrzehnten. Es war immer die Arbeitsteilung, wir haben das Geld, das geben wir den Amis, die Amis beschützen uns. Das war der Deal. Der Deal wird jetzt nicht mehr eingehalten von Donald Trump, der ist ein Dealbreaker, ein sogenannter. Das heißt, wir müssen selber für unsere Sicherheit sorgen. Wir haben zwei Atommächte in Europa, nämlich Großbritannien und Frankreich. Und selbstverständlich bin ich der Meinung, dass wir unseren eigenen Atomschirm haben sollten. Selbstverständlich bin ich der Meinung, dass wir als Europäische Union ein europäisches Heer haben sollten. Selbstverständlich bin ich der Meinung, dass wir einen Raketenabwehrschirm haben sollten. Und selbstverständlich bin ich der Meinung, dass auch Österreich sich daran beteiligen sollte. Na, selbstverständlich. Das ist übrigens auch nicht mit unserer Verfassung im Widerspruch. Das ist alles unter UN-Mandat als Teil von EU Battlegroups zum Beispiel möglich. Das wissen wir seit 1995, sonst hätten wir gar nicht beitreten können. Also ja, die Alternative zur Abhängigkeit von der USA und die Alternative zur Unterwerfung gegenüber den Russen ist eine wehrhafte Demokratie, ist eine wehrhafte Neutralität in Österreich und ist Teil eines europäischen Verbundes zu sein. Das ist die einzige Chance, die wir haben, um langfristig zu überleben. Machen wir das nicht, verlassen wir uns weiterhin auf die Versprechen eines verrückten Donald Trump und eines Despoten Wladimir Putin, dann wird uns das gleiche Schicksal ereilen, früher oder später, wie der Ukraine. Weil auch denen hat man 1995, als sie noch Atomwaffen hatten, die Ukraine, versprochen, gebt uns eure Atomwaffen, rüstet ab, dafür versprechen wir euch, wir werden niemals die Grenzen, die ihr jetzt habt, beeinträchtigen. Das war das große Versprechen. Hätte die Ukraine das damals nicht gemacht, sondern hätte sie ihre Atomwaffen behalten, dann wäre der Putin auch 2014 nie auf die Idee gekommen, die Krim zu annektieren. Wir lernen aus der Geschichte des Umgangs mit Wladimir Putin, traue ihm nicht.
Ich habe ja ganz eine schlechte Nachricht für Sie. Die in der Ukraine stationierten Atomwaffen waren keine ukrainischen, sondern waren sowjetische, befehligt aus dem Oberkommando der damaligen UdSSR aus Moskau. Mit der Abspaltung des Satellitenstaates Ukraine hat logischerweise Moskau, der Nachfolgestaat Russland, der UdSSR, so steht es auch in den Verträgen, seine Atomwaffen überall zurückgeholt. Bin ich auch irgendwie froh darüber. Stellen Sie sich vor, der Lukaschenko hätte Atomwaffen. Eieiei. Und die Moskau hätten sie es nicht vorher zurückgeholt. Oder sonst irgendwelche Teilrepubliken Russland.
Sie glauben, es sind so keine Atomwaffen in Weißrussland stationiert?
Aber russische in dem Fall. So. Aber oder zum Beispiel Kasachstan hat plötzlich
Atomwaffen. Gott sei Dank ist der Putin so viel kontrolliert.
Nein, ob der jetzt 1800 Atomwaffen hat oder 1855, ist mir bei Herrn Putin schon relativ wurscht. Aber Herr Dr. Bornmeiner, zu Ihrer Militärexpertise. Wirklich, ich möchte Sie persönlich nicht angreifen.
Schon wieder?
Nein, Sie haben eine großartige
Militär. Jetzt reden wir schon wieder über mich, oder was?
Nein, aber Sie haben eine großartige Militär. Die Expertise einzubringen.
So. Sie, haben sie,
sie, erklären hier, sie erklären hier, es gibt unter UN-Mandat Battlegroups. Und daher ist die Aufrüstung der Europa-Armee klar, weil die UN-Battlegroups bestätigen Ihnen, dass das nicht im Widerspruch zu unserer Neutralität ist. Es gibt aber keinen UN-Auftrag, eine Europa-Armee zu gründen. Das wäre mir neu. Es gibt
EU-Battlegroups gesagt.
Es gibt, ja, mit einem UN-Mandat. Es gibt also daher UN-Truppen von den Vereinten Nationen beschlossen, die Friedenstruppen sind. Bestes Beispiel ist in Österreich der Kosovo, wo wir eine Friedenstruppe sind, leichte Infanterie im Übrigen. Wissen Sie, was Infanterie ist? Nein, wurscht, lassen wir es. So, und beispielsweise Golan. war ein Erfolgsprojekt. Leider jetzt nicht mehr, das gebe ich zu. Aber im Kosovo sind wir nur. Das KFOR nennt sich das in dem Fall. Da sind wir massiv unterwegs. Es gibt aber kein UN-Mandat zur Errichtung einer europäischen Armee. Und jetzt verrate ich Ihnen noch ein Geheimnis. Es gibt keinen europäischen Staat, der sich auf einer Armee begründen könnte. Es gibt auch keine europäische Hymne, folglich ist das eine Erfindung. Aber es gibt keinen europäischen Superstaat mit einer europäischen Zentralregierung. Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss, ein wirtschaftlicher Zusammenschluss souveräner, militärisch souveräner Staaten der Europäischen Union. Und weil Sie sagen, wir verzichten jetzt auf die amerikanischen Atomraketen, schicken sie ihnen zurück und wir gehen dann unter den Schirm der Franzosen. Warum nicht ehrlich? Stationieren wir doch selber in Österreich Atomraketen. Waldviertel würde sich anbieten, oder? Schöne, weite Flächen. Da wollen wir es nicht, gell? Wie der Floriani-Prinzip. Die anderen sollen es erledigen. Die halt nicht mehr die Amerikaner, dann der Herr Macron. Und wenn dann die Frau Le Pen kommt, sagt, na, jetzt müssen wir die Atomraketen von den Franzosen wegnehmen. Jetzt ist die Frau Le Pen dort. Was ist dann? Zwentendorf wieder? Ich möchte nur Ihren Gedankenfaden weiterspielen. Atomraketen unterm Steffel? Wie hätten Sie das gern? Oder aus dem Wörthersee? Pii, raufgeschossen vom Atom-U-Boot Carinthia oder was? Oder die Hilmteich-Flotte ausrüsten? Gott. Die Enten also, mit Abwehrraketen?
Bringen wir es auf den
Wie soll was funktionieren?
Ein gemeinsamer europäischer Atomabwehr.
Ja, ich glaube, wir sollten dort weitermachen, wo wir jetzt schon zum Teil
sind.
Schweiz sind. Jedes Land bringt sich entlang seiner Kapazitäten, seiner Stärken und seiner topografischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten ein. Das ist doch vollkommen logisch. Dass Österreich ein neutraler Staat ist und daran sich auch meiner Meinung nach nichts ändern sollte, im Gegensatz zur FPÖ, die ja ganz vehement den NATO-Beitritt gefordert hat, viele Jahre lang, bin ich der Meinung, Österreich sollte neutral bleiben. Aber es muss wehrhaft neutral bleiben. Und neutral sein bedeutet im Jahr 2025, dass man sich vorbereitet auf alle möglichen Aggressionen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das, was wir gerade in Deutschland erleben, wir werden gleich noch mal drüber reden, sich vorzubereiten auf eine Kriegswirtschaft, sich vorzubereiten auf den Fall, dass Putin noch weiter einmarschiert, als er es jetzt schon gemacht hat. Das ist nur absolut notwendig und sinnvoll. Das erwarten sich auch die Bürgerinnen und Bürger, dass der Staat dafür Sicherheit übernimmt. Und ja, ich bin der Meinung, Österreich sollte Teil, und zwar aufrichtig Teil einer europäischen Sicherheitsarchitektur sein, weil nachdem die Amerikaner uns nicht mehr schützen und nachweislich die Russen uns nicht mehr schützen, sollten wir Teil von 27 EU-Staaten sein, die sich gegenseitig schützen.
So, dann machen wir noch eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zum letzten Teil und da sprechen wir noch über Corona.
Oh, wie schön.
Das Jubiläum.
Hurra!
Des Corona-Lockdowns.
Fast vergessen.
Ja, genau.
Das war groß.
Das dritte auch.
Wollen wir nicht
auslassen.
Das war ein großer Erfolgsexpertise.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück zur letzten Runde mit Sebastian Bormena und Gerald Groß. Gerald, du startest in dieser fünften Runde, würde ich sagen, 5 Jahre Corona-Lockdown. Was haben wir aus Corona gelernt?
Nix, gar nichts. Wir haben 100 Milliarden Staatsvermögen vernichtet. Wir haben ein Impfpflichtgesetz in Österreich und Deutschland eingeführt. Mittlerweile gibt es selbst Herr Angstschober bekannt, dass er sehr viele Fehler gemacht hat. Der Horrorclown der deutschen Virologie, dann der Herr Klabauterbach, der Herr Jens Spahn, die Frau Merkel, alle haben Fehler gemacht und auf alle diese Fehler wochenlang, monatelang Schülerinnen und Schüler einzusperren, 170 Tage Lockdown bei uns zu verordnen, bis zu 200 Tage Lockdown zu verordnen, Menschen zu entfremden, eigene Mitmenschen als Virenschleudern zu diffamieren und zu entmenschlichen. Aus all diesen Fehlern haben wir überhaupt nichts gelernt. Wenn morgen wieder einer daherkommt und sagt, Ebola ist ausgebrochen, sind die Leute sofort wieder da und sagen, ich gebe euch meine Freiheit, schenkt mir das ewige Leben. Wir haben aus diesem Wahnsinn in Wahrheit nichts gelernt. Weil was würde Lernen bedeuten? Lernen würde bedeuten, dass wir sehen, dass wir einen Fehler gemacht haben und daraufhin diesen Fehler auch einer Konsequenz zuführen. Wir haben in Österreich keinen Corona Untersuchungsausschuss.
Gut, da bin
ich d'accord. Ja, ich hoffe. Da bin ich d'accord mit Bormena, der das auch regelmäßig fordert. Wir brauchen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Wohin sind die Kofferkmittel gegangen? Und. Und in weiterer Folge, was waren die Expertisen? Wer waren die Experten? Hat es politische Entscheidungen gegeben? Expertenentscheidungen? Wie ist es zur Formalitäten Impfpflicht gekommen? Wer übernimmt die Verantwortung? Und am Ende muss es bei einem Schaden auch Gerichtsprozesse geben. Noch einmal, jetzt nachträglich herzugehen und sagen, wir haben es damals nicht besser gewusst, lasse ich nicht götten. Ich bin da drinnen gesessen und habe mich von ihm als COVID Idiot und als Querdenker diffamieren lassen müssen. Und ich habe hier vor 5 Jahren, genau jetzt im März 2020, punktgenau prognostiziert, wo diese Geschichte hingegangen ist. Und nach 3 Jahren ist er dann draufgekommen und gesagt, ja, ich habe ja halt nur auf die Experten gehört. So, davon habe ich aber nichts, wenn man das eigene Denken auslagert an irgendwen anders.
Ist es so? Haben wir nichts gelernt aus Corona?
Ja, ich glaube, dass wir hoffentlich gelernt haben, dass man Sachen kritisch hinterfragen sollte. Mir fehlt nur leider in der Reflexion eine gewisse Systematik. Also ich glaube, das, was jetzt noch dringend notwendig ist, ist eben ein Corona-Untersuchungsausschuss, wo auf der einen Seite die politische Verantwortlichkeit geklärt wird, wo auch das politmediale Verhältnis diskutiert wird. Also ich möchte ganz genau wissen, wie hat die Regierung Einfluss genommen auf
Medien
zum Beispiel.
Und auch Social Media.
Social Media, aber sogar der ORF hat eingeräumt, dass er Fehler gemacht
hat. Ja, genau. Vor kurzem. Haben Sie vollkommen recht.
Da gibt es vieles aufzuarbeiten, bis hin zur Frage, wo das Geld hingeflossen ist. Ich möchte aber auch so ehrlich sein, dass wir die Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir haben euch immer gewarnt, selber die Ärgsten sind. Also eine Frau Belakovic-Jenewein, das ist ein schwieriger Name, ist ausländisch, oder? Aber die Frau Belakovic-Jenewein...
Ungefähr gleich ausländisch wie Bornmähner.
Also, Mähner ist chilenisch. Ja. Also, ich wusste nur nicht, aus welchem Land kommt die Frau Belakovic?
Weiß ich nicht.
Also, okay, aber irgendwie
vom Trend. Jenewein klingt eigentlich sehr... Klingt eigentlich
ist
sehr
es der Verurteilte oder erste Instanz, zweite? Also die Frau Belakovic, ja, aber die Frau Belakovic zum Beispiel ist diejenige, die eine Impfpflicht gefordert hat. Der Herr Kickl ist derjenige, der einen Lockdown gefordert hat. Ich finde, auch eine Frau Belakovic, auch ein Herr Kickl müssen sich unangenehme Fragen stellen lassen. Ich möchte, dass mir die Frau Belakovic sagt, warum sie in dem einen Jahr bei der einen Viruserkrankung für eine Impfpflicht für Kinder war und im anderen Jahr die Impfpflicht als das Teufelszeug verteufelt hat. Das sind Widersprüche, die bestehen bleiben. Und ich glaube, alle Widersprüche, egal ob sie von Grünen, Roten, Schwarzen oder Blauen kommen, gehören aufgearbeitet. Warum? Wir müssen gescheiter werden. Es kann nicht sein, dass wir in einem Jahr oder in 3 Jahren wieder hier sitzen, ich wieder einen Diskussionspartner habe, der sagt, er wird sich sicher nicht impfen lassen, weil das dritte Auge kommt, dann 5-mal boostern lässt und sich dann zum Helden der Corona-Impfgegner aufschwingt. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Und ich möchte auch nicht, dass wir auf der Straße Leute haben, die mit dem Judenstern rumrennen, mit dem Gelben und glauben, sie kämpfen gegen eine Corona-Diktatur. Warum? Und sich irgendwelche Johanna von Orleans aus der Südsteiermark taufen. Warum? Nein, ich will das nicht mehr. Ich glaube, wir müssen besser werden. Denn ich bin schon zu Kreuze gekrochen. Ich habe schon gesagt, ja, ich habe Fehler gemacht. Aber ich möchte von Ihnen auch hören.
Warum
weil ich es zuerst von Ihnen hören möchte.
Ich habe keine Fehler gemacht.
Sie haben keine Fehler gemacht. Das dritte Auge, kein Fehler.
Es war der größte Fehler, ist, dass ich mich impfen habe lassen.
Ach so.
Und zwar, dass ich mich zum Impfen gezwungen habe lassen, um es näher
einzudefinieren.
Ich habe geglaubt, wenn ich mich damals die Regierung mit 2G, 3G-Regime, alles drum und dran, mit den ganzen Wahnsinnigkeiten, ich habe geglaubt, dann einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir das schnell überleben. Das war vollkommen falsch, ganz im Gegenteil, es hat nur länger gedauert. Herr Dr. Bornmähner, ich möchte nur eine Geschichte bringen, weil Sie, ich habe sie jetzt in einer Zeitung, in einer Zeitschrift unlängst gefunden und sie ist durchaus dann doch interessant. Corona-Lockdown-Tage, Übersterblichkeit. Also wir haben in Deutschland 294 Tote pro 100.000 Einwohner gehabt und 298 Lockdown-Tage gehabt. Wir haben in Österreich 311 Tote auf 100.000 gehabt und haben 173 Lockdown-Tage gehabt. Und jetzt kommt's. Schweden, von dem ich 2-3 Jahre gesprochen habe, und das kann man keiner absprechen, hat eine Untersterblichkeit in Wahrheit, nämlich eine Sterblichkeit von 182 auf 100.000 und hat keinen einzigen Tag Lockdown gehabt, keine Impfpflicht gehabt und, und. Und ich bin da wie die Cassandra herinnen gesessen, wie die Papa Wanga, die St. Johanna von Orléans aus der Südsteiermark, und habe gesagt, schwedisches Vorbild, schwedisches Vorbild, schwedisches Vorbild.
Also eben alles
richtig gemacht. Keine Massenpflicht, kein 2G-Regime, kein 3G-Regime. Und man wollte es nicht hören. Ja. Sie haben gesagt, die Schweden sind Sozialdarwinisten.
Habe ich nicht.
Die gehen über die Leichen der Menschen hinweg. Fürchterlich, was die Schweden machen. Die Schweden sind verteufelt worden. Unter Druck gesetzt sind sie worden. Und heute kommen wir drauf, sie sind den richtigen Weg gegangen. Okay. Es hätte ihnen gut angestanden, sich einfach einmal auch bei denen zu entschuldigen, die sie mit dem Flammenwerfer behandeln wollten.
Schluss. Die alte Flammenwerfer mehr geht mir jetzt aber auch schon langsam zu nerven. Weil dann müssten sie auch sagen, dass sie vom Bajonett gesprochen haben. Okay, sie waren am
Schluss.
Schlussrunde noch. Schlussrunde, aber das ist vielleicht eher eine gute Einleitung dafür, wie polarisiert ist die Gesellschaft nach wie vor, was das Thema Corona betrifft. Wenn man euch zwei anschaut, dürften die Gräben ja noch immer nicht überwunden sein.
Ja, aber der entscheidende Punkt ist der, es gibt Menschen, wie mich, die sagen, es sind Fehler passiert, arbeiten wir sie ordentlich auf. Und es gibt Menschen, die sitzen da und sagen, ich habe alles richtig gemacht, die Bösen sind die anderen. Und das ist genau die Haltung, die ich von Teilen der FPÖ sehe, nicht nur bei dem, sondern auch bei vielen anderen Themen, leugnen, leugnen, leugnen und beschimpfen. Und so werden wir nicht zusammenkommen. Also ich bin auch der Meinung, schütten wir die Gräben zu. Ich bin auch der Meinung, bauen wir Brücken. Ich bin auch der Meinung, versuchen wir gemeinsam Österreich nach vorne zu bringen. Aber dann es muss auch von beiden Seiten gewollt werden. Und wenn eine Seite sich hinsetzt, ich habe immer recht gehabt, ist jetzt alle böse, alle sind Geisterfahrer, nur ich nicht, so wird es nicht funktionieren.
Mhm, was sagst du?
Gott vergibt Gerald Groß nicht.
Ah, ja.
Ganz einfach. Solange jene, die sich am Volk vergangen haben, an unserer Verfassung vergangen haben, die Impfpflicht beschlossen haben, 4 Parlamentsparteien, Grüne, Neos, SPÖ, ÖVP, Bürgermeister Ludwig in Wien, der größte Koronist in dieser Frage, solange diese Personen nicht vor dem Gericht stehen und die Konsequenzen für ihren Amtsmissbrauch, für ihre Verfassungsbrüche erfahren, gebe ich keine Ruhe, ganz einfach.
Das heißt, es bleibt ein polarisierendes Thema.
Ich würde sagen, polarisieren kann man erledigen, Untersuchungsausschuss, alles aufklären und dann die politischen Verantwortlichen der österreichischen Justiz übergeben. Jeden Gesundheitsminister, jeden Kanzler, die ganze Regierung.
Auch Gesundheitssprecherinnen
von allen Parteien. Männer, wenn Sie den Unterschied zwischen Masern und Corona erkennen, dann ist es, oder Hepatitis, dann ist es Ihr Problem.
Okay? Ah, okay. Also aber bei der einen Krankheit ist eine Impfpflicht okay, bei der anderen
Hepatitis-Impfung.
Also sind Sie gar nicht gegen die Impfpflicht?
Nein, ich bin grundsätzlich nie gegen eine Impfpflicht. So. Aber die Hepatitis-Impfung war sicherer als der RNA-Impfstoff, wo man heute noch nicht wissen, wie unerklärlich irgendwelche Leute ständig
stehen.
Mit 50 und 55 überrascht.
Wir wissen jetzt, Impfpflicht, sehr interessant.
Gut, meine Herren, vielen Dank. War heute etwas hitziger als es sonst ist.
Ja,
wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.